ARD.
Als 17-, 18-jähriger Schiedsrichter in der Kreisliga A, Kreisliga B, man wird angefeindet, man wird beleidigt, man wird auch bedroht. Auf dem Dorfplatz schützt einem in der Regel niemand. Da gibt es zwar auch Ordner, aber die sind im Zweifel eher noch dabei. Und man hat auch sein Auto nie direkt am Sportplatz geparkt, weil jeder erkennt ja die Nummer. Das ist eine einzige Autonummer, die weder zu den Gästen gehört noch zur Heimmannschaft gehört. Deswegen habe ich das Auto immer etwas seitlich geparkt, dass man es nicht sofort als Schiedsrichterauto erkennt. Man hat das bis heute im Blute. Das heißt, ich sitze vor dem Fernseher und rufe gelb-rot abseits. Also ich verteile Karten weiterhin. Mein Bruder hat immer behauptet, das sei bei mir völlig konsequent. Ich hätte Lehrer werden wollen, Schiedsrichter, Literaturkritiker. Das sei ein eindeutiges Charakterbild.
Viel, 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 viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in der Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem, der Hamburgs Bücherwelt seit Jahrzehnten begleitet und prägt, als Sachbuchautor, als Romanautor, als Übersetzer, als Lektor, als Manager, als Kritiker, Hauptsache Buch. Der Chef des Literaturhauses, Rainer Moritz, moin.
Hallo Daniel.
Rainer, wann hast du zuletzt gelesen?
Ich lese jeden Tag. Das kann man so sagen. Das geht gar nicht anders. Man muss ja verschiedene Lektüren unterscheiden. Will ich nur einen Eindruck bekommen, wenn wir jetzt von Romanen sprechen oder von neuen Sachbüchern? Will ich einen Eindruck bekommen? Muss ich es rezensieren? Ich gehöre zur alten Schule. Bücher, die ich rezensiere, lese ich zu Ende. Das soll es immer noch geben im deutschen Literaturbetrieb. Also das muss man unterscheiden. Dann lese ich natürlich auch Zeitung, ganz altmodisch. Dann liest man automatisch im Internet permanent.
Hast du heute schon ein Buch in der Hand gehabt?
Ja, ich habe heute Morgen schon ein Buch, Ursula Krechels neuen Roman, Sehr geehrte Frau Minister, weil ich den die nächsten Tage rezensieren muss. Und dann habe ich ihn mir schon mal zurechtgelegt.
Und wenn du so Bücher anliest, man liest ja nicht alle durch, sondern stellt irgendwie fest, das ist nicht so meins. Wie viele Seiten gibst du einem Buch?
Ja, es ist immer ein bisschen ungerecht natürlich, weil man hat ja auch Romane schon gehabt, die erst nach 50, 100 Seiten zur großen Form auflaufen. Aber jeder weiß es und wenn man selber Bücher schreibt, weiß es, man muss schauen, dass die ersten Seiten schon sitzen, weil die Leser haben wenig Zeit, die Leserinnen auch, sie sind ungeduldig. Nein, ich versuche dann schon 30, 40 Seiten auf jeden Fall zu lesen, vielleicht noch ein bisschen zu blättern. Das hängt auch stark vom Stoff ab, das hängt von der Schreibart ab. Ist es ein sehr kompliziertes Buch, ein experimentelles Buch, dann muss man natürlich viel langsamer lesen, sich mehr darauf einlassen, als wenn ich jetzt einen Unterhaltungsroman lesen möchte.
Ein Berufsleben mit viel Lesen, mit vielen Büchern. Nach 20 Jahren im Literaturhaus gehst du jetzt Ende April in den Ruhestand. Was wirst du am meisten vermissen?
Das Wort Ruhestand hat für mich immer eine ganz bedrohliche Formulierung. In Pension gehen. Dann heißt es doch ganz schlimm, die Wendung in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Weil da weiß ich gar nicht, habe ich den mir wirklich wohlverdient oder nicht. Nein, das ist ja bei mir kein, in Anführungszeichen, normales Berufsleben. Das heißt, die Verquickung von privatem und beruflichen, man soll das ja immer trennen, sagen einem die Menschen heute und so weiter. Das ist mir nie in meinem ganzen Berufsleben gelungen. Ich war ja davor 15 Jahre auch für Verlage tätig, in unterschiedlichen Funktionen. Das heißt, für mich hat das Lesen, diese Leidenschaft für Lesen, für Bücher, die wollte ich immer zu meinem Beruf machen. Das hat zum Glück geklappt. Das war am Anfang gar nicht so sicher. Die Lage für Geisteswissenschaftler war am Ende meines Studiums, auch nach der Promotion, durchaus schwierig. Ich war sehr froh, dass ich dann in einem Verlag untergeschlüpft bin, also da, wo ich auch hin wollte. Das heißt aber, ich habe das immer miteinander verwoben und die Literatur ist jetzt seit 20 Jahren, ist natürlich alles miteinander verknüpft. Auch die Nebentätigkeiten, in Anführungszeichen, die du angesprochen hast, die sind natürlich mit meinem Hauptberuf untrennbar miteinander verwoben. Rezensionen, Buchvorstellungen, Moderationen, das geht alles fließend ineinander über. Deswegen ist für mich der Ruhestand als solcher noch nicht wirklich vorstellbar. Ich werde, das ist das Hauptproblem, das ich jetzt die nächsten 2 Monate verschärft angehen muss, ist das Räumen meines Büros im Literaturhaus, weil das ist mein Hauptbüro. Ich bin ja für den Literaturbetrieb völlig unrepräsentativ, weil ich ein Frühaufsteher bin, also um 7 schon im Büro bin, in der Regel, wo herrliche Ruhe herrscht am Schwanenwieg, wo das Literaturhaus steht. Das heißt, das ist mein Hauptbüro, wo ich einen Großteil meiner Tätigkeiten auch dann bis hin zur Abendveranstaltung mache. Und da sind ein Drittel der Bücher, würde ich mal schätzen, die in meinem völlig zugestellten Büro sind private Bücher, die ich dann nach Hause transferieren muss. Ein Drittel wird man wegwerfen. Ich sortiere sowieso ständig immer aus. Der Umzug ins häusliche Büro, das wird die schwierigste Aufgabe sein. Und dieses Büro im Literaturhaus werde ich natürlich vermissen.
Das ist ja schon schön, direkt an der Alster, oder?
Die Lage ist sehr schön. Ich sage im Scherz, ich war ja zuvor 6 Jahre Verlagsleiter bei Hoffmann und Campe am Havestuhder Weg gewesen. Und ich habe damals immer im Scherz gesagt, am Havestuhder Weg bei Hoffmann und Campe musste ich vor meinem Schreibtisch aufstehen, um die Alster zu sehen. Im Literaturhaus war das nicht nötig. Da muss ich nur aus dem Fenster schauen und sehe die Außenalster. Das war ein wichtiges Argument damals für den Seitenwechsel.
Ein wunderbarer Literaturort in Hamburg, darüber sprechen wir auch nachher noch. Du bist seit 27 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, in Hamburg, vorher bei Hoffmann und Campe. Deshalb machen wir mal eine kleine 040-Aufwärmrunde. Alster oder Elbe? Es ist eigentlich naheliegend, oder?
Alster.
Alster, warum?
Ja, weil ich sie besser kenne. Ich gehe allerdings sehr, sehr gerne auch an die Elbe, muss ich sagen. Ich bin nie geschwommen in der Elbe. Es soll ja Menschen geben, die in der Elbe schwimmen. Das habe ich nie gemacht, ob das ein Fehler war oder nicht. Die Wasserqualität soll ja besser geworden sein im Laufe der letzten 20 Jahre. Nein, aber die Alster hat da eben so etwas ganz Besonderes mit der Binnenalster, die dann so schön abgeschlossen ist, die Touristen natürlich kennen. Und dann fahre ich auch immer, nicht sehr oft, aber ich habe das immer, vor allem wenn Besuch da war, gefahren, die Boote genommen, von einer Alsterseite auf die andere Seite wechseln. Das finde ich immer noch großartig, weil man sieht dort die Stadt ganz anders. Und schwer beeindruckt hat mich natürlich diese Situation, die wir wahrscheinlich so bald nicht mehr antreffen werden, dass im Winter die Alster zufriert, die Außenalster zufriert. Ich habe das erlebt 1995, 96, da war ich noch gar nicht in Hamburg gewesen. Da war ich zu Besuch hier von Leipzig aus. Da war sie komplett zugefroren. Damals waren noch die Grillbuden, die Glühweinbuden mitten auf der Alster. Und dann gab es vor, ich glaube jetzt über 10 Jahre, es ist ja das letzte Mal, dass die Alster zufror. Das ist schon ein ganz besonderes Ereignis. Ich werde nie vergessen, wie wir abends eine Veranstaltung im Literaturhaus hatten. Das muss 2012 in dem Winter gewesen sein. Eine Veranstaltung mit Annemarie Stoltenberg, der werten Kollegin, und die in der Hansastraße wohnt, auf der anderen Seite. Und Annemarie Stoltenberg ist abends dann um 21.30 Uhr, 22 Uhr, in der Stockdunkelheit, ist sie nach Hause gegangen, über die Alster hinweg. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich bin nicht sicher, ob ich das selber gewagt hätte. Selbst nachts, wenn man davon ausging, die Eisschicht ist dick genug, aber nachts im Dunkeln, die doch nicht ganz kleine Strecke hinüber auf die andere Alsterseite, das war schon eine Leistung.
Ein wild romantisches Hamburg-Gefühl ist das ja. HSV oder St. Pauli?
Weder noch. Mein Sohn ist HSV-Fan, wobei man denken würde, jüngere Menschen gehen eher zu St. Pauli. Nein, ich bin ab und zu in beiden Stadien immer zu Besuch, aber völlig leidenschaftslos. Aber ich bin seit Kindesbeinen Anhänger, sogar eingetragenes Mitglied des TSV 1860 München. Und man darf ja seinen Verein nicht verlassen. Ich wünsche mir, dass der HSV endlich mal den Aufstieg schafft, weil man dann einfach Erstliga-Fußball hier in der Stadt wieder sieht. Aber ich würde jetzt nie so charakterschwach sein, im fortgeschrittenen Alter den Verein zu wechseln und einem anderen zujubeln. Ich bin 60er Löwe, habe in diesen Jahren, in den letzten 30, 40 Jahren ungeheuer viel mitgemacht mit diesem Verein, der jetzt ja im Moment in der dritten Liga sich durchwurschtelt letztlich. Das muss man aushalten als Fußballanhänger, man kann seinen Verein nicht verlassen.
In guten und in schlechten Zeiten. Eben. Hamburg-Literatur, Siegfried Lenz oder Sascha Stanišić?
Ja, natürlich dann schon Siegfried Lenz, aus einem ganz einfachen Grunde, nichts gegen Sascha Stanišić, der ja vielleicht der bekannteste, der erfolgreichste auf dem ernsthaften Literatursektor der Hamburger Autoren ist. Aber ich habe Siegfried Lenz selber 6 Jahre betreuen dürfen bei Hoffmann und Campe. Ich war sein Verleger 6 Jahre lang und wir haben Reisen zusammen unternommen. Also er hat nicht mehr viel Lesungen dann ja gemacht. Wenn du dir vorstellst, der Mann hat seit den 50er Jahren Lesungen gemacht, dann wird einem das manchmal zu viel auch. Wir sind nach Süddeutschland mal zum Jubiläum einer Buchhandlung zusammengefahren. Unvergessen, die Geschichte habe ich auch in Buchform schon mal erzählt, als wir nach Sylt gefahren sind, hatte in Kampen eine Lesung und hat gesagt, ob wir da zusammen mit dem Auto hinfahren könnten, was ich natürlich gern gemacht habe. Und ich bin ein Autofahrer, ich will es mal so sagen, der eher schnittig fährt. Und ich habe da auf dieser berühmten Strecke nach Niebüll, kann man ja sehr schön überholen letztlich. Und dann schallt es von hinten ganz bedächtig im ruhigen Siegfried-Lenz-Ton, ach, lieber Herr Moritz, ich wollte meine Erzählung, die ich begonnen habe, eigentlich noch zu Ende bringen. Als ich mal etwas forsch wieder überholt habe. Eine wunderbare Geschichte, die ich sehr gerne erzähle. Ich habe da natürlich sofort Rücksicht genommen. Man hat ja Verantwortung, wenn man Weltliteratur im Fond des Wagens hat. Und ich wollte natürlich, dass Siegfried Lenz diese Erzählung zu Ende schreibt. Ich weiß leider nicht, welche es war. Ich habe mir jetzt im Nachhinein eingeredet, dass es die Erzählung Die Schweigeminute, eine seiner späten großen Erfolge gewesen sein muss. Und ich habe dann meinen Alfa Romeo, den ich damals hatte, gedrosselt. Und wir sind sicher nach Kampen gekommen und auch wieder zurück.
Bei der Verkehrslage in Hamburg kann man aber nicht so häufig schnittig fahren, oder?
Nein, man wird vor allem geblitzt immer häufiger. Es gibt ja immer mehr Blitzapparaturen. Ich war gestern auf Rügen. Und beim Rückfahren bin ich an einer Stelle wieder geblitzt worden, sodass das teuer erarbeitete Honorar schon wieder in Teilen flöten ging.
Also schlimm geblitzt? Oder?
Nein, ich glaube nicht. Also. Es war 100, war vorgeschrieben und ich bin, glaube ich, 115 gefahren. Also 30 oder 50 Euro wird das geben.
Hamburg als Schlagerstadt. Mary Rose oder Freddie Quinn?
Mary Rose. Nein, Freddie Quinn hat natürlich alle meine Wertschätzung. Er ist nicht wegzudenken. Ich war neulich im St. Pauli-Theater auftreten mit unserem werten Kultursenat. Das ist ja auch ein Freddie Quinn-Ort, das St. Pauli-Theater. Uli Walle hat mir dann geheime Türchen gezeigt, die Freddie Quinn erst gerade einbauen lassen, sodass nur er sieht, wer draußen vor der Garderobe sitzt. Von außen konnte man nicht hineinsehen. Das hat Freddie Quinn sich auf Wunsch einbauen lassen im St. Pauli-Theater. Das war natürlich wunder. Aber Mary Rose ist für mich eine besonders große Künstlerin, weil sie auch Selbstironie hat. Sie kann ihre berühmten Auftritte in Schmitz-Tivoli sind ja sensationell.
Mit Wolfgang Trepper auch.
Genau. Und sie hat natürlich wunderbare, wenn Trepper dann sagt zu ihr, jetzt singt die alte Schabracke wieder und sie geht dann hinaus und singt wieder als alte Schabracke. Diese Selbstironie muss man als Schlagersängerin erstmal auf. Und sie hat einfach die deutsche Schlagergeschichte von Arizona Man bis in Grand Prix-Auftritt 1984 aufrecht gehen, über viele, viele Jahre begleitet. Sie hat im Olympia in Paris gesungen, also auch international.
Auf dem Stuhl gesessen, auf dem Edith Piaf gesessen.
Eben, also, das wollte ich gerade. Nein, also dann habe ich für Mary Rose große Wertschätzung und versuche sie, auch wenn ich selber mit meinen Schlagerveranstaltern unterwegs bin, habe ich eigentlich immer ein, zwei Lieder von Mary Rose dabei.
Stadtrat oder Hochbahn?
Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Könnte ich weder Ja noch Nein sagen. Mhm. Lass ich offen.
Wie bewegst du dich denn in Hamburg fort?
Mal so, mal so. Es ist ja leider so, ich wohne in Eppendorf und da ist der öffentliche Nahverkehr in Literatur ist nicht sehr günstig. Man muss über den Bahnhof quasi fahren, das ist also sehr mühsam. Ich nutze das Fahrrad seltener, als ich eigentlich möchte. Da bin ich eine Viertelstunde unterwegs. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die gerne bei Regen fahren oder gerne große Höhenunterschiede schon morgens gleich um 7 Uhr versuchen zu überwinden. Aber die Strecke von Eppendorf ist eine wunderbare, waagrechte, ebene Strecke. Ich habe leider oft mal auch Gepäck dabei, Büchertaschen oder Koffer. Mhm. Und dann muss ich das Auto nehmen und hoffe dann, dass ich morgens am Schwanenweg einen Parkplatz ergattere.
Aber so tatsächlich, das Literaturhaus ist von den öffentlichen Verkehrsmitteln her nicht so wahnsinnig
gut. Das ist ein altes Problem. Das hätte man gerne anders. Ich denke, mit Neid schaue ich ins Literaturhaus nach München, da steigt man Odeonsplatz aus, ist in 5 Minuten mit der U- oder Marienplatz, ist in 5 Minuten, 4 Minuten da. Berlin, das Literaturhaus ist im Moment zwar im Umbau begriffen, aber normalerweise herrlich am Kurfürstendamm in der Fasanenstraße gelegen. Nein, das ist ein großes Manko, das hat auch mit, wir haben mal ganz am Anfang versucht, vorzusprechen, ob man da was ändern könnte, ob die Buslinien vielleicht anders fahren, aber die berühmte Richtungsstraße, Weichmann-Schwierigstraße, die ja für jeden Ortsfremden ein Wunder darstellt. Und das löst auch Furcht aus. Ich weiß noch genau, als ich zum ersten Mal mit dieser Richtungsstraße in Hamburg konfrontiert war, dachte ich, es kann nicht sein, dass um 12 Uhr mittags eine Straße die Richtung wechselt letztlich. Es kommt ja auch immer wieder zu entgegenkommenden Autos. Das geht sowieso nur, weil die Straße eben kerzengerade ist. Gäbe es da Kurven, könnte es diese Richtungsstraße gar nicht geben. Also an die muss man sich gewöhnen, aber die hat eben auch zur Folge, dass die Busse nicht anders fahren können. Und in der Tat ist es ein Problem, auch für die Besucher des Literaturhauses, weil eben die Parkplätze auch drumherum, seine Wohngegend, gering sind. Das heißt, und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist man nicht so schnell da, wie man eigentlich möchte.
Isemarkt oder Europapassage?
Isemarkt natürlich. Ich habe mir jetzt, wenn ich mir für meinen, wie hieß das Wort vorhin, wohlverdienten Ruhestand etwas vorgenommen habe, dann in der Tat, dass ich wirklich mal, als Frühaufsteher habe ich das wirklich in den letzten Jahren viel, viel zu selten getan. Ich lasse mir immer erzählen, wie schön es auf dem Isemarkt ist. Früher haben mir Leute erzählt, dass sie Helmut Karasek dort getroffen haben auf dem Isemarkt, der ja ganz in der Nähe auch gewohnt hat. Nein, das ist ein festes Vorhaben, doch einmal in der Woche dann über den Isemarkt zu schlendern. Das ist ja nicht meine größte Stärke, weil ich immer etwas vorhabe, immer etwas erledigen muss.
Effizienzgetrieben.
Immer im Sinn habe. Schwäbische Herkunft, schwäbischer Fleiß natürlich. Das heißt, dieses Schlendern über den Isemarkt, das ist in der Tat etwas, worauf ich mich freue, wenn man nicht weiß, man muss jetzt wieder zurück ins Literaturhaus, muss eine Abendveranstaltung vorbereiten, darf mit Daniel Kaiser im Rundfunk sprechen. Wenn das wegfällt dann, oder es wird ja nicht alles zum Glück wegfallen, ich werde ja weiter tätig bleiben auf verschiedenen Gebieten, aber Isemarkt ist ein wichtiges Ziel.
Hamburg sei die schönste Stadt der Welt, sagen manche Hamburgerinnen und Hamburger nur so halb im Scherz.
Diesen Satz mag ich gar nicht hören. Das ist ein Satz, den ich verstehe, warum man ihn sagt. Er soll auch, ich höre ja zu Hause auch viel NDR, vor allem 90,3 in der Kultur, das sind so die Hauptsender, wobei 90,3 meistens gewinnt, obwohl sie keine Schlager mehr spielen seit vielen Jahren. Das stimmt, hat sich ja im Musikprogramm völlig geändert. Und da wird der Satz Hamburg, die schönste Stadt der Welt, ich glaube, am Tag mindestens 5-mal gesagt.
Wirklich?
Ja, so häufig? Ich bin fast sicher, ich bin ganz sicher. Das finde ich Unsinn. Hamburg ist eine sehr schöne Stadt, das steht völlig außer Frage, aber ich bin in meinem Leben auch schon ein bisschen rumgekommen. Ich war schon in Lissabon, ich war schon in Zürich. Das sollen auch ganz schöne Städte sein. Also vielleicht könnte man das etwas relativieren. Der Hamburger hat ja ein ganz interessantes, unterkühltes Selbstbewusstsein. Er tut immer ein bisschen zurückhaltend, dezent, das berühmte Hanseatische. Aber er ist dann doch, wenn man manchmal genauer hinschaut, sehr von sich selber überzeugt und von dem, dass es die anderen dann doch nicht so gut hinkriegen wie die Hamburger. Und diese Mischung hat mich am Anfang immer berührt, auch interessiert. Weil wenn man aus Schwaben kommt, ich habe in Berlin 3 Jahre gelebt, in Leipzig 3 Jahre gelebt, in den 90er Jahren. Also da hat man doch sehr unterschiedliche. Ist Menschenschläge der richtige Plural? Daniel, du musst das wissen.
Du musst das wissen, aber da schlagt die Schläge.
Ja, ich habe Menschenschläge kennengelernt. Und das Hanseatische hat schon etwas Besonderes. Diese Mischung aus Understatement, aber gleichzeitig doch ausgeprägtem Selbstbewusstsein, finde ich immer sehr apart.
Und kommt, du wohnst ja in Eppendorf, kommt dieses Selbstbewusstsein, dieses Besondere, da besonders zur Geltung zum Tragen?
Ja, man würde gelegentlich, das sind natürlich alles Klischees, Vorurteile, aber wie wir alle wissen, ist an Klischees und Vorurteilen auch ein bisschen was dran. Ich meine immer, blond gestylte Damen mittleren Alters, die in Eppendorf wohnen, zu erkennen. Also so, auch wenn ich woanders bin, dann sage ich so, ach, die könnte in Eppendorf wohnen letztlich. Da ist, glaube ich, manchmal schon was Wahres dran. Nein, die Stadtteile, aber das war in Berlin, ehrlich gesagt, wo ich gelebt habe. Auch man ist ja doch in seinem Stadtteil verhaftet. Vor allem, wenn man berufstätig ist, auch noch, wie ich immer öfter unterwegs ist, sieht man ja gar nicht so viel in der Stadt, von der Stadt, wie man eigentlich möchte. Und ich bin in Eppendorf, das war eher ein Zufall, dass ich dahin gelangt bin. Das war zuerst die Wohnung des Journalisten und Buchautors Dirk Schümer. Und dessen Wohnung habe ich durch Zufall am Eppendorfer Marktplatz übernommen. Und dann bin ich ein paar Jahre später mit meiner Frau und meinem Sohn 300 Meter weiter die Eppendorfer Landstraße gezogen. Das heißt, ich wohne da sehr, sehr gerne. Es ist natürlich ein Stadtteil, der mittlerweile, aber das ist ein Grundproblem, der Stadt überteuert ist. Junge Familien können sich da in der Regel keine Wohnungen mehr leisten. Das ist aber ein altes Großstadtproblem, nicht nur von Hamburg. Und deswegen gibt es eine gewisse Überalterung. Früher war das ja noch der Journalistenstadtteil auch. Harry Rowold hat ganz in der Nähe bei mir gewohnt. Ich habe ihn immer auf der Straße gesehen, haben uns freundlich gegrüßt. Und er war ja ein ganz besonderer Mann, dessen Biografie jetzt gerade von einem NDR-Kollegen geschrieben erscheint.
Alexander Soloff.
Früher, ne? Genau, Alexander Soloff. Und wir stellen diese natürlich auch vor.
Super. Im Literaturhaus.
Ja, Harry Rowold war häufiger mal zu Gast. Wir haben seinen 60. Geburtstag im Literaturhaus gefeiert und er hat sich als Gesprächspartner damals Gregor Gysi gewünscht. Das heißt, wir hatten Gysi und Rowold zusammen auf der Bühne. Und Harry Rowold hat immer wieder gern die Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob sie wahr war, schon vor meiner Zeit, dass er im Literaturhaus Einlass begehrt hat und eine arme Praktikantin sei an der Kasse gesessen, hätte ihn nicht erkannt und den Zutritt verweigert. Das hat er Jahre immer wieder erzählt, hier, wo mir der Zutritt verweigert wurde. Also da freue ich mich darauf, weil das ist natürlich ein typisch Hamburger Autor und er hat eben auch in Eppendorf gewohnt.
Und das ist doch auch das Besondere an 20 Jahren Literaturhaus. Diese Momente, diese Begegnungen, also kommt Harry Rowold und sagt, ich will mit Gregor Gysi und dann hat man so einen Kairos, so einen Moment, der in besonderer Weise leuchtet, oder?
Ja, man hat, ich werde nie einen Schlüsselroman schreiben über den Literaturbetrieb, ganz mit Sicherheit, das kann ich versprechen. Aber natürlich hat man viele schräge Geschichten, meistens schöne Geschichten, das muss man sagen, weil die Autorinnen und Autoren freuen sich, wenn sie im Literaturhaus lesen, weil der Saal natürlich auch ein ganz besonderer Saal ist. Ich glaube, es gibt keinen vergleichbaren Lesungssaal in Deutschland. Und deswegen erlebt man meistens schöne Dinge, man erlebt auch skurrile Dinge. Menschen, die einen Schwächeanfall bekommen, das Publikum, das mal den Moderator beleidigt, das hat es alles gegeben.
Wirklich, ja?
Ja, wir hatten einmal, ich nenne keinen Namen, da hat eine Moderatorin, eine erfahrene Autorin, Journalistin, aber zum ersten Mal bei uns moderiert und hat einen Autor vorgestellt und hat ganz klassisch, wie man das macht, seine Vita erzählt. Die Moderatorin, die zum ersten Mal, wie gesagt, bei uns auf der Bühne war, hat 3 Minuten gesprochen, da rief ein älterer Herr aus dem Publikum, Gott, ist das langweilig. Es trat eine Schockstarre, die Moderatorin zuckte kurz zusammen und er hat dann nochmal was reingerufen, sodass man ihm dann sagen musste, das möge er doch jetzt unterlassen, er könne nachher am Tresen die Moderatorin beschimpfen, aber vielleicht nicht während der Veranstaltung. Oder, wenn ich diese kleine Anekdote erzählen darf. Martin Walser war ja oft bei uns zu Gast. Und als er dann schon bei Rowohlt war, es gab in Hamburg einen unangenehmen Menschen, der immer Flugblätter gegen die Familie Walser verteilt hat. Also auch die Mutter sei eine Nazi-Frau gewesen, pipapo. Und Walser kam an, man konnte juristisch gegen diesen Mann nichts unternehmen. Walser kam an mit dem Taxi und justament direkt vor ihm steht dann, als er aus dem Taxi aussteigt, dieser Mann und verteilt Flugblätter. Was die Laune des Dichters Walser nicht angehoben hat an diesem Mann. Dann saßen wir, ich werde es nie vergessen, oben im ersten Stock, halbe Stunde vor der Lesung vom Rowohlt Verlag, drei Kolleginnen dabei, die versucht haben, den Autor wohlzustimmen, seine schlechte Laune zu vertreiben, aber er war übelster Laune. Und 5 Minuten vor Beginn der Veranstaltung beugt sich Walser, wir kannten uns ganz gut über Jahre hinweg, beugt sich Walser zu mir hinüber und sagt, Herr Moritz, wenn Sie ein Mann von Einfluss wären, würden Sie jetzt zu den Leuten runtergehen und sagen, Walser kann heute nicht lesen, wegen seiner psychischen Angegriffenheit. Dann war ich Gott sei Dank schlagfertig und habe zu ihm gesagt, aber Herr Walser, Sie wissen doch, dass ich kein Mann mit Einfluss bin, deswegen kann ich jetzt nicht runtergehen und Sie müssen auftreten. Und wie immer es bei Autorinnen und Autoren ist, auf der Bühne, Walser in brillanter Laune, er hat vorher hervorragend gelesen, er hat das Publikum amüsiert, also die ganze schlechte Laune, diese Übellaunigkeit, die wirklich also eine besondere Anspannung hervorgebracht hat, war verflogen.
Du hast schon gesagt, du kommst aus Heilbronn. Ja. Gibt es da einen Mentalitätskonflikt? Gibt es so eine Hamburg-Facette, mit der du bis heute noch nicht so warm geworden bist?
Nein, man hat, als ich kam damals, ich kam ja aus Leipzig, ja, das war sehr sehr lehrreiche 3,5 Jahre, weil das war
nach der Wende.
Das war 1995 ja. Bis 98 war ich in Leipzig. Und dann kam ich nach Hamburg und dann kommt man natürlich immer mit dem Vorurteil, wird man konfrontiert. Ah, die sind so zurückhaltend, die Hanseaten, an die kommt man nicht ran. Das hat sich im Laufe der Jahre, wenn man so viele Jahre hier ist, natürlich verflogen. Man kennt viele Leute, man hat Freunde und ich würde mich schwer tun zu sagen, das sind typische Hamburger Eigenschaften. Das, was ich vorhin genannt habe, dieses Understatement mit gleichzeitig ausgeprägtem Selbstbewusstsein, das trifft man auch bei Leuten, mit denen man im Literaturhaus immer zu tun hatte. Hamburg ist ja eine wohlhabende Stadt zum Glück. Davon profitieren auch oft Kultureinrichtungen, weil es Stiftungen gibt, weil es private Spender gibt. Aber diese Mischung aus Understatement und Selbstbewusstsein, das hat mir am Anfang mich nicht verwirrt, aber doch gesagt, das würde es so in Süddeutschland wahrscheinlich in der Form nicht geben.
Hast du noch manchmal Heilbronn Heimweh?
Ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, du hast die schreckliche Zahl genannt, 27 Jahre in Hamburg und komme wunderbar hier zurecht, lebe gerne hier. Aber ich fühle mich dann schon, das muss ich ehrlicherweise sagen, dem Süddeutschen immer noch verbunden. Mhm. Meine nicht mehr ganz junge Mutter lebt doch in Heilbronn, in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin. Sie kann sich noch versorgen, ist nicht mehr sehr beweglich. Insofern bin ich auch immer wieder im süddeutschen Raum, habe auch Veranstaltungen. Das heißt, wenn ich nach Heilbronn komme, ist das schon natürlich, wenn man, aber das kennst du, wenn man in eine Region kommt, in der man aufgewachsen ist, wenn ich die Weinberge sehe in Heilbronn, die ich in Hamburg seltener sehe, dann ist das ein anderes Gefühl. Und natürlich versuche ich, meine Position zu halten als Sohn der Stadt. Zum Glück hat die Gegenwartsliteratur Heilbronns nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Also ich gelte neben Oliver Maria Schmidt, dem früheren Chefredakteur der Titanic und Rowohlt-Autor. Wir beide sind wahrscheinlich im Moment die wichtigsten Gegenwartsautoren Heilbronns. Und deswegen darf ich immer wieder auch ins Literaturhaus oder die Stadtbibliothek, wo ich als Kind Bücher entliehen habe, gehen. Und das ist für mich schon auch ein Heimatgefühl.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Heilbronn und Umgebung, 66 Lieblingsplätze und 11 Persönlichkeiten.
Das hat die Menschen am meisten verwirrt. Heilbronn hat ja lange Zeit das Image gehabt, im Krieg stark zerstört worden, hässlich aufgebaut worden, das Image einer grauen Maus gehabt. Es gibt ein Gedicht von Gabriele Wohmann, das am Bahnhof in Heilbronn spielt. Und dann heißt es sinngemäß, sofort bin ich abgefahren. Das war so ein Symbolgedicht von Gabriele Wohmann. Und nein, aber Heilbronn hat sich sehr, sehr gewandelt, muss man sagen, in den letzten 20 Jahren. Es hatte die Bundesgartenschau, die ein großer Erfolg war. Es hat zum Glück den reichsten Deutschen. Manchmal ist es Herr Kühne, manchmal ist es aber auch Herr Schwarz von Lidl, der in Heilbronn und Neckarsulm lebt und die Stadt unglaublich finanziell, auch die Universität, Experimenta, ein Wissenschaftszentrum nach vorne gebracht. Man hat den Neckar entdeckt, der fließt durch die Stadt. In meiner Jugend ist da niemand hingegangen. Jetzt ist es eine Flaniermeile mit Restaurants, mit Bars, wie man sich nicht schöner vorstellen kann. Also Heilbronn hat sich sehr, sehr zu seinem Vorteil verändert.
Und dann wächst du da auf mit einem Pass für das, mit einem Ausweis für die Stadtbibliothek, wie du gerade gesagt hast. Und wer hat dich denn mit dieser Lust aufs Lesen infiziert? Lag das schon in der Familie?
Nein, das war nicht das Elternhaus. In meinem Elternhaus ist nicht sehr viel gelesen worden. Meine Mutter eher als mein Vater. Mein Vater hat es, wenn, dann überhaupt eher mit Sachbüchern gehalten. Also wir sind nicht in einem Lesehaushalt aufgewachsen. Es gab vom Bücherclub Stuttgart, gab es die Vorschlagsbände oder wie das hieß. Nein, ich habe mir das selber erarbeitet, erlesen. Ich hatte das Glück, vor allem auch im Gymnasium, Deutschlehrer zu haben, die mich begeistert haben für Literatur. Die Namen könnte ich sofort mühelos aufzählen. Herr Herrmann, Herr Ruffler, Herr Rath, Frau Schäffer, das waren die. Und dann bin ich, wie gesagt, in die berühmte Stadtbücherei gegangen. Du kennst das wahrscheinlich auch noch, ein Leihheft. Wenn man die Rückgabefrist überzogen hat, musste man Strafe zahlen, 20 genau. Pfennig pro Buch oder was immer das damals war. Nein, und ich habe mir da richtig die Welt erlesen und hatte, wie gesagt, im Schulunterricht auch immer, Deutsch war mein Lieblingsfach, gar keine Frage. Und insofern war auch sehr klar, ich wollte lange Zeit, wenn man gefragt wird als junger Mensch, was möchtest du mal werden, diese berüchtigte Frage. Also mit 6 Jahren wollte ich Koch werden, danach Sportreporter. Das will ich heute gelegentlich noch manchmal, wenn ich Reportagen anhöre, sage, jetzt musst du eingreifen, das musst du aber besser machen. Und ich habe dann ja im Sport viel publiziert, zum Fußball, insofern habe ich das ausgeglichen. Und dann wollte ich immer Lehrer werden und habe deswegen auch nicht Magister studiert in Tübingen, sondern dann aufs Lehramt Germanistik, Romanistik und Philosophie. Daraus ist da nichts geworden, das hatte mit den Zuständen damals an Schulen zu tun. Es ist damals fast niemand im Schulunterricht angenommen worden. Das hat sich immer wellenartig in Deutschland verändert, wann man Lehrer gebraucht hat, wann man keine gebraucht hat. Deswegen bin ich nicht im Schulwesen gelandet.
Aber geschrieben hast du auch relativ früh Die Kraft der Pferde.
Der Tod der Pferde.
Die
Kraft der Pferde wäre auch ein sehr guter Titel.
Der Tod der Pferde.
Wie hast du das ausfindig gemacht? Das ist aber starke Recherche. Nein, das ist eine lustige Geschichte mit diesem ersten Buch. Das sind Erzählungen, Der Tod der Pferde. Und ein Schulfreund von mir, Hans-Martin Ritter, der heute in der Nähe von Hamburg lebt, bei Philips, ich glaube, noch ein bisschen arbeitet, geht jetzt auch in Ruhestand. Und der fand diese Erzählungen, haben ihm gefallen. Was hat er gemacht? Er hat einen Verlag gegründet, den Stuttgarter Kranich Verlag. In diesem Verlag ist das Buch 1980 erschienen, also wirklich ein Frühwerk. Und das Aparte ist, dass in diesem Kranich Verlag nie ein weiteres Buch erschienen ist. Das ist das einzige Buch, einer der wenigen Verlage, in dem nur ein einziges Buch erschienen ist. Und Hans-Martin Ritter hat mir erst vor ein paar Wochen noch mal einen Schwung Bücher geschickt. Er hat in seiner Garage und auf dem Dachboden nämlich immer noch Exemplare. Das ist wunderbar. Alle Vierteljahr schaue ich mal im Internet bei zwap.com auf diesem antiquarischen Portal nach und es gibt meistens 1 oder 2 Exemplare. Es ist ein seltenes Stück, den Tod der Pferde dort zu erwerben, aber es ist möglich.
Und hast du noch mal reingeschaut?
Ja, es ist so, also ich tue das natürlich, ich kenne wenig Autoren, die gerne in ihren Werken lesen, je länger sie zurückliegen. Es gibt manchmal Momente, wo man sagt, ach, gar nicht so übel, aber ich versuche das eigentlich zu vermeiden, es sei denn, man wird gezwungen, jetzt eine Lesung abzuhalten. Es sind Erzählungen, die hatten so ein bisschen, ich habe in diesem Alter, am Ende der Gymnasialzeit und dann am Beginn des Studiums, typischerweise Samuel Beckett gerne gelesen, dann Thomas Bernhard auch. Und also es hat so einen etwas grauen, existenzialistischen Ton. Der Tod der Pferde deutet ja schon darauf hin, der Titel. Das ist oft auch etwas melancholisch und trübselig durch. Aber ich muss sagen, also ich bin nicht von allergrößter Peinlichkeit berührt, wenn ich diese Geschichten heute wieder sehe. Wenn wir mal einen Memorial-Abend machen, wäre ich sogar bereit, eine Erzählung daraus zu lesen aus diesem Frühwerk.
Du hast schon gesagt, dein Büro steht voller Bücher. Wie ist denn das zu Hause? Wie viele Bücher gibt es denn zu Hause? Gibt's denn
auch sehr, sehr viele sind, das stößt nicht immer auf Wohlgefallen zu Hause. Muss da jetzt auch noch ein Regal hin? Nein, neben der Belletristik, da ist das ganze Esszimmer bin ich von oben nach unten durchgepflastert, mein Arbeitszimmer ist durchgepflastert, die Gänge, das Wohnzimmer ist auch zur Hälfte mit Regalen besetzt. Deswegen wird dieser Umzug jetzt von einigen Büchern neue Probleme hervorrufen, ganz klar. Es war für mich immer ein Traum, viele Bücher zu haben. Ich habe sogar mal als Jugendlicher die Angst gehabt, eine völlig irrationale Angst. Ja, und was ist, wenn alles ausgelesen ist? Was machst du dann? Das zum Glück hat sich dann als Irrtum erwiesen. Man schafft ja immer nur einen winzigen Bruchteil dessen, was es auch an Neuerscheinungen gibt. Und das heißt, ich habe dazu noch 2, 3 Fachbibliotheken zu Hause. Die eine Fachbibliothek ist eine Fußballfachbibliothek.
Was heißt denn das? Ist das ein Regal? Ist das ein Raum?
Ein Raum wäre zu viel. Ich würde mal schätzen, das sind schon 1, 2 Regale nebeneinander im Flur stehen. Das sind sicherlich, würde ich schätzen, so 200, 250 Fußballbücher, die ausschließlich über Fußball handeln. Das sind Erinnerungen von Fußball. Ich habe antiquarisch mir vieles besorgt. Es gibt in Berlin ein Sportantiquariat Drummer, der nur Sportbücher, da war ich einmal dort, habe aber auch bestellt dort bei Herrn Drummer. Ich weiß gar nicht, ob der Besitzer noch Drummer heißt. Das heißt, das ist eine meiner Fachbibliotheken. Und dann ist natürlich durch meine Beschäftigung mit Schlager, Fernsehen, Unterhaltungsmusik, habe ich auch eine etwas kleinere Bibliothek, die sich ausschließlich mit diesen Dingen beschäftigt. Also Dissertationen zum Thema das Frauenbild im deutschen Schlager. Solche wichtigen Bücher habe ich natürlich auch zu Hause.
Weißt du, wie viele Bücher du hast? Hast du eine Zahl?
Nein, ich habe, also es sind mehrere tausend natürlich. Ich habe neulich, als leider der große Hamburger Bücherliebhaber und Anwalt Joachim Kersten vor einem Jahr gestorben ist, vor gut einem Jahr, da hieß es immer, er habe 35.000 Bände in seiner Wohnung. So viel schaffe ich nicht, aber es ist doch eine große Menge. Aber mir hat das immer ein großes Wohlgefühl bereitet.
Du hast schon angedeutet, in der Familie stößt das nicht immer auf Gegenliebe. Also ich kenne das bei mir zu Hause auch. Ja. Die Bücherstapel wachsen und da gibt es dann auch so Verhandlungen für jedes neue Buch ein altes weg oder so.
Ja, das mache ich nicht. Es dürfen natürlich, das ist ganz, deswegen war ich immer sehr froh über dieses Zweitbüro oder Erstbüro im Literaturhaus. Es ist völlig richtig, nach Hause von den Büchern aus dem Literatur durften nur ausgewählt. Wirklich Romane, von denen ich überzeugt bin, die sind großartig, die werde ich auch nochmal wiederlesen. Da war ich sehr, sehr streng. Ich kann mich allerdings, ich habe darüber auch immer wieder mal publiziert, mich nicht von Büchern trennen. Also ein Buch, das mal zu Hause ist, das muss schon große Vergehen aufweisen, damit es entfernt wird aus dem Bücherregal.
Zum Beispiel?
Ich gehe manchmal vorbei an Büchern. Ich habe meine Belletristik alphabetisch geordnet, also von Achmatowa bis Gerhard Zwerenz, den heute keiner mehr kennt. Und dann gehe ich schon mal an dem Regal vorbei und denke mir, wie ist denn dieses Buch zu dir gekommen überhaupt? Bei fast allen weiß ich es, also woher sie kommen, welche Geschichte sie haben. Dann haben sich aber irgendwelche Bücher eingeschlichen irgendwann mal. Und natürlich denke ich bei manchen, das wäre doch jetzt aber ein Buch, das du auch mal weggeben könntest. Ein großer, dicker Roman von Gerhard Zwerenz, der letzte in meinem Alphabet ist, den ich nie ganz gelesen habe. Da denke ich mir, das wäre jetzt nicht schlimm, wenn du dieses Buch weggeben würdest. Aber ich bringe es kaum übers Herz. Manchmal sind es auch Verlage zum Beispiel. Ich besitze in meiner Sachbuchecke ein Fahrradreparaturbuch, von dem ich nicht weiß, wie es zu mir gekommen ist, weil ich völlig unfähig bin, ein Fahrrad zu reparieren. Aber dieses Fahrradbuch, das ich mühelos entfernen könnte, stammt aus der Bielefelder Verlagsanstalt. Und ich habe kein weiteres Buch aus der Bielefelder Verlagsanstalt zu Hause. Insofern ist das ein Argument für das Fahrradreparaturbuch. Du darfst bleiben, weil du bist aus einem so seltenen Verlag.
Liest deine Familie auch?
Meine Frau liest auch viel, die hat auch studiert, entsprechende Fächer, ist ja hier in Hamburg ja. Mit Seiteneinsteiger, mit Buchstart im Kinder- und Jugendbereich sehr aktiv. Ja, sie liest auch viel. Mein Sohn, das ist ein altes Problem, der jetzt 19 geworden ist, tritt zwar als Poetry Slammer eifrig auf seit 2-3 Jahren, also schreibt Texte, aber die Zahl der gelesenen Bücher in seinem bisherigen 19-jährigen Leben ist minimal, das muss man so sagen.
Und ist das nicht ein Stich ins Herz?
Ja, das tut weh, anders als alle Versuche, ihn zu nötigen. Er hat auch die Bücher seines Vaters in der Regel nicht gelesen, es sei denn, es gibt jetzt über den Fußball Berührungspunkte, wo er mal was nachgeschlagen hat. Aber allein, ich erinnere mich gut an seine Gymnasialzeit, die Lektüre von Wilhelm Tell und von Heinrich Mann, der Untertan. Heinrich Mann ist nun ein dickerer Roman, Wilhelm Tell ist jetzt nicht so wahnsinnig. Diesen Kämpfen zuzuschauen, wie er nach 2 Seiten schon ermattet war von der Lektüre von Schillers Wilhelm Tell oder Kabale und Liebe, war genauso furchtbar. Also man hat fast Mitleid bekommen nach dem Motto, jetzt liest das doch schnell mal runter. Das hat sich über Wochen hingezogen, dieser Vorgang. Man darf ja auch die Vergangenheit nicht verklären. Es wird ja heute immer behauptet, man hätte früher viel mehr Texte gelesen. Das stimmt natürlich. Die Schüler und Schülerinnen heute tun sich mit Ganztexten sehr, sehr schwer, die etwas länger auch sind. Das ist so. Da haben sich die Gewohnheiten völlig verändert. Aber wir haben jetzt auch nicht 10 Romane im Deutschunterricht ensuite gemacht. Ich erinnere mich an Effi Briest, die man gelesen hat, Annette von Droste-Hülshoff, so bestimmte Standardtexte, die Judenbuche, die man eben hatte. Ja. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man riesige, dicke Bücher permanent im Deutschunterricht gelesen
hat. Und Effi Briest war, erinnere ich, als Schüler jetzt auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig auf jeder Seite. Wie war das denn, oder wie ist es denn, wie war das für deinen Sohn? Bist du nicht der Sohn von, wenn es gerade zur Diskussion im Deutschunterricht kam?
Das kommt immer mal wieder auf, zumal er in die Schule gegangen ist, die ganz in der Nähe von unserem Wohnort ist, in die Hegelschule. in Eppendorf. Und da kommt das natürlich gelegentlich mal vor, dass er angesprochen wird. Das war ein bisschen unangenehm, denn ich habe mal ein Buch gemacht in der Deutschen Verlagsanstalt und später kam das bei Reklam nochmal heraus. Das war über die schlechtesten Sexstellen der deutschen Literatur. Das war ihm unangenehm. Vater hat ein Buch über die schlechtesten Sexstellen der Gegenwartsliteratur geschrieben. Damit wollte er dann doch nichts zu tun haben. Nein, ich glaube, es hat keinen Sinn, jemanden zu nötigen, zu lesen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er auch lesen würde. Aber er tritt jetzt, wie gesagt, seit 2-3 Jahren selber mit eigenen Texten auf. Ich war jetzt auch 2-3 Mal dabei, wenn er aufgetreten ist. Das finde ich dann sensationell natürlich. Sodass es jetzt umgekehrt war, dass ich neulich gefragt wurde, ob ich verwandt sei mit dem Poetry-Slammer Konrad Moritz. Das war dann, da kippt es jetzt. Das sehe ich natürlich mit Sorge auch. Andererseits hat es mich gefreut.
Machst du Eselsohren?
Auf gar keinen Fall. Ich sehe, wenn ich neben Annemarie Stoltenberg sitze, was ich immer noch mache, viele Jahre gemacht habe. Und Annemarie Stoltenberg hat viele sehr gute Eigenschaften, aber sie hat grauenvolle Eigenschaften. Sie macht grauenvoll große Eselsohren in ihre Bücher. Gell? Und ich frage sie, kommst du jetzt auch mit dem Edding-Stift gelegentlich noch und machst? Nein, das ist mir, also Eselsohren finde ich ganz schrecklich. Ich hatte einmal eine Szene am Flughafen vor vielen Jahren. Da hat am Gate wartend eine Frau neben mir ein Taschenbuch, in einem Unterhaltungsroman, ich habe nicht gesehen, was es war, aber sie hat, um ihr Reisegepäck zu erleichtern, jede gelesene Seite rausgerissen.
Oh.
Und hat sie dann in den Mülleimer daneben gedacht. Ich musste mich wegsetzen. Nach einer Weile musste ich weg. Ich konnte dieses Geräusch auch, wenn sie diese Seite rausgerissen hat.
Nein, physischer Schmerz.
Sie hat jede Seite rausgerissen. Am Schluss, an der Ende der Lektüre, hatte sie nur noch die Buchdeckel in der Hand, die sie dann auch entsorgt hat. Nein, ich mache keine Esel, ich mache ganz zarte Bleistiftanstreichungen von Stellen, die ich für wichtig halte. Ganz zarte Bleistiftstriche. Und beim Wiederlesen, also beim Exzerpieren, halte ich an diesen Stellen dann inne. Aber ein Farbstift kommt bei mir auch nicht ins Buch.
Apropos Gewalt, Büchern Gewalt antun. Es gibt ja diesen einen Literaturkritiker im Fernsehen, Dennis Scheck, der urteilt über Bücher, indem er sie in so eine Papiertonne wirft.
Ja, ich bin mit Dennis Scheck, wir sind gut befreundet seit vielen Jahren, wir kennen uns, der kommt ja auch aus Stuttgart, das verbindet natürlich auch. Aber ich treffe immer wieder, du kennst das auch, auf Buchhändler und Buchhändler, die sagen, ja, Scheck, schon gut, aber das ist unmöglich, dass er Bücher weg. Er lässt sie ja, wenn man genau hingeschaut hat, nicht mehr, er wirft sie ja nicht mehr in die Tonne, sondern lässt sie jetzt hinuntergleiten. Dort in der Auslieferung, wo das immer aufgezeichnet wird. Also die Methoden sind etwas sanfter geworden, die er anwendet. Nein, ich würde jetzt Bücher auch nicht wegwerfen, die mir missfallen. Wenn man selber Autor ist, hat man vielleicht noch einen anderen Blick drauf, wenn man weiß, welche Mühsal es bedeutet, einen Roman zu schreiben, ein Sachbuch zu schreiben, etwas zu übersetzen. Trotzdem, wenn man, wie ich auch als Kritiker arbeitet, dann kann man nicht mit allen Menschen befreundet sein. Wenn man einen Verriss schreibt, dann ist das für den Autor nicht schön. Ich selber, wenn ein Buch von mir schlecht besprochen wird, wenn ich diese kleine Geschichte erzählen darf, ich habe begonnen, was das Romanschreiben angeht, relativ spät, mit zwei Romanen, die in Paris spielen. Mhm. Dann gab es für den ersten, der sehr wohlwollend aufgenommen ist, aber ausgerechnet in der FAZ von einer Germanistikprofessorin eine weniger wohlwollende Rezension, die mich natürlich geärgert hat. Man soll nicht so tun, als würde einen das nicht ärgern. Aber ich habe dann einen Weg gefunden, mein seelisches Gleichgewicht wieder zu erlangen. Ich habe im zweiten Roman, der dann auch in Paris gespielt hat, in der Fortsetzung gewissermaßen, eine unangenehme Nebenfigur nach der Rezensentin benannt.
Wirklich?
Das hat mir gut gefallen. Das hat mir wohl getan. Das fand ich eine sehr schöne kleine Racheakt, der mir selber ein gutes Gefühl beschert hat. Das ist eine Tendenz, die ich seit Jahren beobachte, dieses immer nett sein zueinander. Damit kann ich nichts anderes, immer freundlich über Bücher sprechen. Chefredakteure sagen, Verrisse brauchen wir nicht. Die nehmen ja nur Platz weg in den Printmedien. Nein, Literaturkritik trennt die Spreu vom Weizen, versucht das mit Argumenten zu tun und dann kommt es eben auch mal zu Verrissen. Ich habe eine sehr schöne Geschichte mit dem sehr erfolgreichen Benedikt Welz vor einigen Jahren gehabt. Da habe ich ein Buch von ihm in der Neuen Zürcher Zeitung nicht sehr freundlich besprochen. Es war auch noch ein sachlicher Fehler bei ihm drin. Und das war eher ein Verriss, kein Übler, aber eher ein Verriss. Und Welz hat mich dann aber angemeldet. Wir haben dann korrespondiert. Der sachliche Fehler war ihm selber sehr, sehr unangenehm. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, über die Rezension, was selten vorkommt. Und ich habe ihn mittlerweile ein paar Mal moderiert. Also das hat sich völlig verändert, dieses Verhältnis. Aber das ist nicht normal. Niemand gefällt, wenn er einen Verriss bekommt. Das ist klar. Andererseits ist das der Job von Literaturkritik. Und dann gibt es auch natürlich mal Autoren, die empört sind über das, was man geschrieben hat. Dass der Autor jetzt selber einen Brief schreibt an den Rezensenten, das kommt ja selten vor. Sollte man auch nicht tun, letztlich. dann nenne ich lieber eine hässliche oder unsympathische Romanfigur nach dem Namen
der Rezension. Hast du mal einen Rainer irgendwo erkannt?
Wenn, dann wüsste ich es jetzt nicht. Ich habe viel mit Sibylle Berg früher gearbeitet. Ich habe ihre Manuskripte bei Reklam entdeckt. Ich bin der Entdecker von Sibylle Berg, falls du das nicht wusstest. Ja, schon. Und wir hatten haben heute noch ein sehr loses Verhältnis, aber ich habe sie dann ja auch zu Hoffmann und Campe als Autorin von Reklam mitgenommen seinerzeit. Und sie hat mich mal als Nebenfigur eingebaut, aber noch als wir zusammengearbeitet haben. Da haben dann die Leute immer argwöhnisch reagiert. Bist du das, der da? Ich habe gesagt, das ist eine fiktive Figur, damit habe ich nichts zu tun.
Du schreibst über deine Leidenschaften, Sachbücher, über Fußball. Abseits, das letzte Geheimnis des Fußballs. Und du warst auch Schiedsrichter.
In jungen Jahren. Ich bin durch Zufall durch die Schule zum Schiedsrichterwesen gekommen. Habe dann mit 17 meine Prüfung gemacht als Fußballschiedsrichter. Und habe das leidenschaftlich gerne gemacht. Auf den Dorfplätzen. Das hat mich, sage ich immer, auch fürs Leben gestählt.
Inwiefern?
Wenn du alleine als 17-, 18-jähriger Schiedsrichter in der Kreisliga A, Kreisliga B, in was weiß ich, in Haberschlacht, in Brackenheim, in Geilenkirchen oder wo auch immer, vor 100 Zuschauern agierst, du wirst von den Spielern, das sind altgediente Haudegen, die seit 20 Jahren bei Brackenheim oder Geilenkirchen spielen. Dann kommt da dieser junge Schnösel und will mir sagen, wie, ob das ein Foul war oder nicht. Das heißt, man wird angefeindet, man wird beleidigt, man wird auch bedroht. Auf dem Dorfplatz schützt einem in der Regel niemand. Da gibt es zwar auch Ordner, aber die sind im Zweifel eher noch dabei.
Damals
gegen
schon?
Den Schiedsrichter, natürlich, da auf Dorfplätzen war das nicht wild und furchtbar, auch nicht jede Woche. Aber man hat auch sein Auto nie direkt am Sportplatz geparkt, weil jeder erkennt ja die Nummer. Das ist eine einzige Autonummer, die weder zu den Gästen gehört, noch zur Heimmannschaft gehört. Deswegen habe ich das Auto immer etwas seitlich geparkt, dass man es nicht sofort als Schiedsrichterauto erkennt. Und nein, ich habe das leidenschaftlich gemacht, weil dieses Gefühl, ein Spiel gut geleitet zu haben. Man ist natürlich als junger Schiedsrichter auch streng gewesen. Ich habe immer im Scherz gesagt, die gelben Karten saßen locker wie der Colt bei John Wayne bei mir. Das heißt, man muss sich Respekt verschaffen. Das heißt, man muss auftreten. Sonst ist man verloren auf dem Dorfplatz. Man ist als Schiedsrichter auch mutig, gibt dann auch mal als junger Schiedsrichter, gibt mal in der 90. Minute beim Stand von 0-0 einen Elfmeter gegen die Platzmannschaft, macht sich dadurch nicht beliebt im Dorf letztlich. Ich musste es dann leider, ich war auch als Linienrichter, bis in der Oberliga tätig. Das heißt, ich musste es dann leider aufgeben während dem Studium, weil ich war jeden Samstag, Sonntag unterwegs und das ging irgendwann mal nicht. Aber man hat das bis heute im Blute. Das heißt, ich sitze vor dem Fernseher und rufe gelb-rot abseits. Also ich verteile Karten weiterhin. Mein Sohn interessiert sich Gott sei Dank auch dafür und wir streiten manchmal herrlich. War das jetzt ein Elfmeter oder klare rote Karte? Nein, das haben wir eigentlich jedes Wochenende. Solche Diskussionen schauen uns dann nochmal im Internet die Spiele an, die entscheidende Foulszene und so weiter. Also das habe ich bis heute im Blut. Mein Bruder hat immer behauptet, das sei bei mir völlig konsequent. Ich hätte Lehrer werden wollen, Schiedsrichter, Literaturkritiker, das sei ein eindeutiges Charakterbild.
Und ist das hilft Fußball dir auch sozusagen für die Street Credibility, dass auf der einen Seite bist du im Feuilleton zu Hause und dann erdet der Fußball das Ganze?
Das hat mich zum Glück, muss ich heute sagen, nie interessiert diese Unterscheidung. Das ist ja lange verbreitet gewesen, zum Beispiel, wenn du an das Feuilleton denkst und die Beschäftigung mit Fußball. Das hat erst begonnen Anfang der 90er Jahre. Man kann das direkt an bestimmten Büchern, Helmut Böttiger, der Kritiker Dirk Schümer, haben damals erste Fußballbücher geschrieben. Ich habe auch eine Anthologie schon damals bei Reklam herausgegeben. Vorher war das nur bei heruntergelassenen Rollläden möglich, das Fußballspiel als Intellektueller zu Hause anzusehen. Das hat sich, wie wir alle wissen, heute völlig verwandelt. Jedes Feuilleton hat heute seinen Fußballexperten. Das geht gar nicht ohne. Mich hat das lustigerweise nie gekümmert. Ich habe das immer gemacht, was ich wollte, mich beschäftigt mit dem, was ich wollte. Und es war mir aber auch im Nachhinein ganz wichtig, ich bin wirklich, ich weiß noch genau, im Studium habe ich montags ein Faust-2-Seminar in Tübingen besucht und am Sonntag war ich bei irgendeinem Knittlingen gegen Besigheim-Spiel als Schiedsrichter unterwegs. Also diese Konfrontation mit unterschiedlichen Lebenswelten, weil es ist ja eine bis heute anhaltende Krankheit der Intellektuellen, des Feuilletons, zu glauben, da wo wir sind, das ist die Welt. Dass das nur ein kleiner Ausschnitt ist, dass es darum eine ganz andere, viel größere Welt gibt. Das vergessen viele aus unserem Metier und versuchen dann auch bestimmte Meinungen zu oktroyieren. Das war für mich immer sehr heilsam, mit ganz anderen Welten, auf einem Dorfplatz. Mein Sohn hat einige Jahre auch Fußball gespielt, in den letzten Jahren bei Uhlenhorst Adler. Und ich bin dann wahnsinnig gerne immer mit zu seinen Spielen mitgefahren. Irgendwo in ein Dorf hinter Hamburg oder in bestimmte Stadtteile, die ich sonst nie gekommen wäre. Weil die Atmosphäre dort, gewiss, die Gaststätten sind moderner geworden, die Plätze sind Kunstrasen häufig, aber die Atmosphäre auf einem Platz, auf einem Fußballplatz, wo 50 Zuschauer sind, wo Bier ausgeschenkt wird, wo es eine Bratwurst gibt, die ist fast so wie vor 40 Jahren gewesen. Deswegen habe ich ihn da wahnsinnig gern begleitet, weil das ein Herr, auch das Geräusch, ich weiß nicht, ob du das kennst, Spielerkabinen, Steinboden, die Fußballschuhe und dieses Geräusch, Stollen, dieses Klock-Klock-Geräusch, wunderbar. Also ich bin da wahnsinnig gerne mitgekommen. Nein, das war für mich, das meine ich ganz im Ernst, immer sehr wichtig, du hast es Erdung genannt, aber auch immer dieses Gefühl zu haben, wir leben auch als Menschen des Feuilletons, des Literaturbetriebs, auf einer Oase natürlich. Wir versuchen, Literatur zu vermitteln, versuchen den Leuten zu sagen, warum ist es so elementar, so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Aber man darf sich nicht einbilden, man sei jetzt sozusagen in einer herausgehobenen Position. Und wenn man dann eben mit einem Dorfplatz am Sonntag konfrontiert wird, dann geht man anders in das Faust-2-Seminar am Montag.
Und dann kommt noch neben dem Sport noch eine andere Facette, der Schlager.
Das ist viel schlimmer. Die Fußballleidenschaft war ja irgendwann intellektuell satisfaktionsfähig. Die Schlagerleidenschaft ist es bis heute. Ich habe jetzt gerade Einladungen verschickt zu einer kleinen Abschiedsfeier im Literaturhaus und habe als Motto ein Roger Whittaker-Motto gewählt: Abschied ist ein scharfes Schwert. Gell? Dann schrieb mir die wunderbare Kollegin vom Stuttgarter Literatur, Stefanie Stegmann, so, sie sei leider verreist, sei unendlich traurig. Und ich sei sowieso der Einzige, der seinen Abschied aus einem Literaturhaus mit Abschied ist ein scharfes Schwert überschreiben würde. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal sondergleichen. Nein, das ist anders als der Fußball, da, weil intellektuell hat man sich mit Schlager in der Regel nichts zu tun. Auch heute wenig zu tun, sage ich mal. Es gibt Ausnahmen, ganz klar. Aber ich habe das eben gehört. Fälschlicherweise in Anführungszeichen gehört als Jugendlicher, habe auch Popmusik gehört, englische, amerikanische, aber war eben mit Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika, auch auf Du und Du sozusagen. Und das habe ich mir beibehalten, darüber habe ich viel publiziert, weil das auch kulturgeschichtlich ein Kulturphänomen ist. Man kann Entwicklungen der deutschen Gesellschaft wunderbar nachzeichnen an dem, wie sich der Schlager entwickelt. Ich mache gerade, wenn ich in Buchhandel unterwegs war, ein neues Programm. Das heißt, das bisschen Haushalt sagt mein Mann, die Frau im deutschen Schlager. Und wenn man nachzeichnet, das Frauenbild in den 50er Jahren und dann der allmähliche Wandel in den 70er, 80er Jahren, da hat unsere Mary Rose gesungen, aufrecht gehen.
Ja.
Also das war ein früh emanzipatorischer Schlager Anfang der 80er Jahre. Der Schlager hinkt ja meistens der Zeit eher hinterher, als dass er voraus ist. Also das hat mich immer wieder beschäftigt. Und ich weiß noch genau, wie eine Literaturagentin, als ich bei Hoffmann und Kampfer war, mir ins Ohr säuselte, abends, das mit dem Fußball verstehe sie, aber mit dem Schlager, das könne nicht mein Ernst sein.
Aber es gibt dann auch so eine und solche Schlager, also eher die in Chanson-Richtung gehen. Marie Rose, Udo Jürgens, du hast ja auch ein Udo Jürgens-Buch geschrieben. Ja. Und dann gibt es auch noch diesen Humter-Humter-Schlager.
Ja, also ich mache da schon Unterschiede. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Kollegen gehabt, der Vertriebsgeschäftsführer bei Hoffmann und Campe. Und wenn wir zusammen zu Vertretersitzungen, die außerhalb Hamburg stattfanden, im Auto gefahren, habe ich natürlich meine damals noch CDs dabei gehabt, meine Schlager-CDs. Und dann habe ich meinem werten Kollegen Uwe Marsen damals gesagt, ah, das sei jetzt aber ein sehr guter Schlager. Und dann hat er mich angeschaut, er war Bob Dylan-Fan immer, hat mich angeschaut und hat den legendären Satz getan: Da hören Sie Unterschiede. Also für ihn war alles eins, was mit Schlager zu tun hatte. Nein, ich höre viele Unterschiede. Ich mag auch klassische Schlager sehr gern, die einfach einen Ton getroffen haben. Warum ist Marmor, Stein und Eisen bricht so ein Evergreen geworden? Warum andere Schlager nicht? Auch das wieder Literatur. Eine spannende Frage, warum setzen sich manche Bücher durch und andere nicht letztlich. Aber es ist richtig, ich mache sozusagen Vermeidungen. Also auch auf meinen Schlagerabende, mein Programm, habe ich Heino und Toni Marshall so gut wie nie im Programm. Also dass diese volkstümlich sich gebenden Dinge, die Heino ja leider immer noch von sich gibt bis heute, die versuche ich einfach zu vermeiden oder kurz zu schmähen und dann zu einem anderen Sänger überzugehen.
Es gibt bei dir so Leidenschaften, eben Schlager und Fußball und Literaturkritik und Sprache. Und du äußerst das ja auch. Beim Gendern zum Beispiel bist du eher skeptisch und bekommst Puls, wenn Bindestriche falsch gesetzt werden. Ja, genau. Und wenn es am Anfang eines Buches eine Triggerwarnung gibt.
Ja.
Ja. Also das sagst du und schreibst du auch laut und misch dich ein. Haben dir diese Leidenschaften auch schon mal geschadet?
Geschadet weiß ich nicht. Man erntet Widerspruch, ja. Ich glaube, aber ich finde es ganz wichtig in unserem Metier. Wir haben auch sogar in Rundfunkanstalten höre ich davon manchmal Bestrebungen, überkorrekt zu sein. Die berühmte Wokeness, die Wald, man will niemanden verärgern. Da wird der Literatur, glaube ich, etwas zugemutet, was ihr entgegensteht. Literatur ist etwas Offenes, ist oft auch etwas Schlimmes, etwas Gemeines. Figuren sprechen nicht so, wie man sprechen sollte. Es gibt hässliche Charaktere in Romanen. Die Weltliteratur besteht nur aus solchen Bücher. Und jetzt zu meinen, das muss ich im Nachhinein womöglich gar ausmerzen, indem ich alte historische Texte überarbeite oder auch in der Gegenwart. Es gibt ein Beispiel aus den letzten Jahren, ein Unterhaltungsroman, der in den 50er Jahren in Berlin spielt. Und da reden die Figuren eben so, wie man in den 50er Jahren geredet hat. Und dann gibt es sofort, man kann den Knopf drücken, Proteste. Das dürfe nicht in einem Buch stehen. Wenn ich einen authentischen Roman über eine historische Zeit schreibe, muss ich natürlich dieses Vokabular auch verwenden. Sonst brauche ich keine Literatur. Also die Literatur immer so jetzt weich zu spülen, wie das gelegentlich gemacht wird. Sie darf niemandem wehtun. Ich glaube, man kann in historischen Büchern, wenn es jetzt die berühmten Beispiele Pippi Langstrumpf, kleine Hexe, kann man mit Fußnoten, mit einem Nachwort, mit einem Vorwort natürlich arbeiten. Nein, ich bin da sehr, sehr hellhörig, weil wir haben ein, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, gelegentlich ein sich aufgeklärt gebendes Bewusstsein von auch Kulturschaffenden, die meinen, ihren Status der Aufgeklärtheit könne man gar nicht mehr überbieten. Also wir seien jetzt an dem Punkt erlangt, wo man genau weiß, was richtig und falsch ist. Da rate ich immer mal zur Vorsicht. Wer weiß, was in 30, 40 Jahren über diese Meinungen geäußert wird. Wie wir uns jetzt äußern über Meinungen der 50er Jahre. Also da, glaube ich, bin ich in der Literatur ganz, ganz hellhörig. In öffentlichen Reden, in politischen Statements, natürlich soll da niemand diskriminiert und beleidigt werden. Das ist selbstverständlich für mich. Da muss man auch entgegenwirken. Aber in der Literatur hat das nichts zu suchen.
Zum Schluss ein Buchtipp für unseren Frühling.
Der Hansa Verlag hat eine italienische Autorin, die niemand kannte, übersetzt, 1000 Seiten. Dolores Prato heißt die Autorin. Unten auf der Piazza ist niemand. Mhm. Eine sensationelle Geschichte. Die Autorin ist aufgewachsen in den Marken in dieser italienischen Gegend. Hat mit 80 begonnen, ihre Erinnerungen an ihre Kindheit, das sind eigentlich nur 4-5 Jahre Kindheit auf 1000 Seiten, zu erinnern. Eine Erinnerungswelt, in die man versinkt. Es sind wirklich nur diese Kindheit. Sie erinnert alles, die Dinge sprechen zu ihr. Ein Kind, ein Außenseiterkind, und sie muss sich mit den Dingen anfreunden. Alte Kulturtechniken, wie hat man damals geschlachtet, wie hat man Polenta damals gemacht. Also ich habe mich in dieses Buch verliebt seit Erscheinen. Ich habe es dann ganz gelesen, ich durfte es auch rezensieren. Dafür braucht man lange Abende, aber dann ist man in dieser Welt versunken. Dolores Prato, unten auf der Piazza ist niemand, von Anna Leube bei Hansa übersetzt erschienen.
Vielen Dank, Rainer Moritz. Ich habe auch noch zwei Buchtipps, nämlich Das Phantom der Oper von Gaston Leroux, jetzt eben neu von dir übersetzt. Und das Buch ist so eine, in einer Schmuckausgabe erschienen mit Bildern vom Theatersaal, mit Totenköpfen, mit der Maske des Phantoms in Rot und Schwarz. Das ist bei Reclam erschienen, kostet 36 Euro. Und dann noch auch noch eines von vielen deiner Bücher, Das Buch zum Buch. Das sind nämlich ganz interessante, witzige, persönliche Einblicke in den Buchbetrieb und das Schreiben. Da kommt auch die Sache, was du mit dem Bindestrich zu tun hast, und Sex in der Literatur taucht alles auf. Ein kleines, schönes Buch ist bei Octopus bei Kamper erschienen. 242 Seiten für 22 Euro.
Weil du den Bindestrich erwähnt hast, ich habe dann ja in der FAZ auch einen längeren Text über das Semikolon geschrieben. Man bekommt auf solche Texte ungeheuer viele Reaktionen, viel mehr als auf andere Texte. Man wundert sich manchmal, das Semikolon war ganz wichtig. Deswegen habe ich jetzt verabredet einen neuen Artikel über den Auslassungspunkte, über die berühmten 3 Auslassungspunkte.
Ah, also das heißt, die Kleine, es gibt Leidenschaften stecken, Satzzeichen genau. In den Satzzeichen sogar noch dran. Vielen Dank, Rainer Moritz. Dieses Gespräch zum Nachhören und alle anderen Begegnungen mit Wolf Biermann, mit Rolf Zukowski, mit Bettina Tietjen und, gibt es in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dann, tschüss.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein ein Saal, in dem sehr viele, sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist. Erlebt ziemlich hautnah mit, was da passiert, und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sage hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will, und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie sahen die Angeklagten aus, wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert. Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/237.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.